Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Warum ist Leder eigentlich so faszinierend? Ist es der Look, das Gefühl oder doch das Geräusch, wenn es knarzt? Was auch immer es ist, in Deutschland gibt es eine große Community, die Leder liebt, lebt und feiert. Ich gehe dem heute auf den Grund und kläre die wichtigsten Fragen. Wie wird man zum Lederliebhaber? Welche Mythen ranken sich um die Szene? Und ganz wichtig, wie pflegt man diese besonderen Stücke? Mein heutiger Gast erschafft mit Nadel und Faden wahre Kunstwerke. Und das aus einem Material, das genauso robust ist wie sein Handwerk. Er ist kein gewöhnlicher Schneider. Er ist der Meister der Maßarbeit, der Picasso des Leders, der Held der Handwerkskunst. Egal ob Lederjacke, Hose oder Halsband, wenn es aus Leder ist, macht er es besser. Herzlich willkommen, Tim Ziska.
Hallo André, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja natürlich, das habe ich gerne getan, lieber Tim, denn du bist nicht nur gebürtiger Berliner, du bist ein total spannender Gegenüber. Du lebst hier, du arbeitest im Berliner Bezirk Schöneberg. Und du lebst dort deine Kreativität aus. Du bist nämlich Ledermaßschneider. Aber das warst du ja nicht immer. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe im letzten Schuljahr wurden darauf angesprochen, was wir später machen wollen.
Ja.
Wo unsere Reise hingeht. Und da war für mich irgendwie klar, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Ich will nicht studieren. Ich will einfach eine klassische Ausbildung machen. Und dann waren so zwei Dinge bei mir offen. Einmal Restaurateur für Bücher und andere Sachen. Mhm. Das war noch nicht so klar ausgezeichnet, aber irgendwie fand ich das interessant. Und Schneider. Und dann hat die Frau vom Arbeitsamt gesagt, okay, also Restaurateur wird schwierig mit Jobs, mach Schneider. Und dann war irgendwie der Gedanke gefallen und die Entscheidung gefallen und ich habe die Ausbildung begonnen, relativ irgendwie, also die Schulzeit war vorbei, ich habe meinen Abschluss in der Tasche gehabt, ja. Und bin direkt irgendwie nach den Sommerferien oder noch während der Sommerferien habe ich angefangen, eine Probearbeiten zu machen und dann direkt ab zur Ausbildung.
Wie alt warst du damals?
Das war 2011, jetzt bin ich 32.
Ja, also ein bisschen jünger. Einigen wir uns auf ein bisschen jünger, wie alt man eben so ist, wenn man eine Ausbildung beginnt. Die hast du aber 2011 dann, von 2011 bis 2014 absolviert.
So ist es, genau.
Ja. Und die hat dich geprägt.
Ja, also ich in so einer Ausbildung bin ich nochmal erwachsener geworden. Und es ist halt, Schulzeit ist was anderes als eine Ausbildung zu machen. Für mich war das so ein Punkt, ich habe endlich das gemacht, was ich machen möchte. Es gab keine unnützen Fächer mehr. Mhm. Es war einfach nur noch ganz klar die Richtung, ich will Schneider werden und das bringt mich zu diesem Ziel. Das war ganz klar vorgezeichnet, deswegen hat mir die Schule auch viel mehr Spaß gemacht.
Aber das mit dem Schneider ist ja noch nicht alles, denn du hast dann 2015 eine Fortbildung gemacht zum Modellmacher, Schnittmacher.
Genau.
Und die hast du auch abgeschlossen.
Genau. Für mich war dann so der Punkt, okay, ich habe kurzzeitig als Schneider gearbeitet. Im Schneiderberuf Geld zu verdienen ist leider schwierig.
Ja.
Damals gab es noch keinen Mindestlohn. Ich habe damals für 3 Monate für 6 Euro pro Stunde gearbeitet. Mhm. Das war dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, okay, das geht nicht weiter, was mache ich jetzt? Und habe dann diese Fortbildung gefunden, die ich 2 Tage pro Woche gemacht habe, über ein halbes Jahr oder ein Jahr oder ein Vierteljahr. Ach, ich weiß nicht genau. Nee, ein halbes Jahr war es, glaube ich. Oder ein Jahr, naja. Dann habe ich den Schnittmacher gemacht. Und das war dann so die perfekte Vorbereitung für die Selbstständigkeit.
Über die wir gleich noch sprechen werden. Der Ledermaßschneider, der zählt ja zu den traditionellsten Handwerksberufen in Deutschland. Er erfordert viel Geschick, Präzision, wahrscheinlich auch ein tiefes Verständnis für die Materialien und die Techniken. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Lieber Tim, du gehörst der queeren Community an. Du bist Legastheniker. Das darf ich auch erwähnen. Darüber haben wir im Vorfeld gesprochen.
Sehr gerne.
Was dich aber nicht davon abgehalten hat, deinen Traum zu leben.
So ist es. Genau. Also meine Legasthenie wurde ja in der Vorschule diagnostiziert.
Mhm. Oh Gott. Ist auch nicht so einfach, das Wort.
Und das begleitet mich halt schon mein Leben.
Ja.
Und das irgendwie nicht als Einschränkung zu sehen, sondern als eine andere Art des Lernens und des Herangehens an Sachen, bis ich da war, das hat lange gedauert.
Hm.
Also in der Schulzeit war es immer ein, ich brauche länger, jetzt streng dich doch mal an, du kannst das doch, wenn du das nur möchtest. Das war also immer so ein, jetzt streng dich doch mal endlich an.
So ein bisschen auch das fehlende Verständnis oder auch die fehlenden Informationen wahrscheinlich.
Vollkommen, ja. Hm. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt hoffentlich die Kinder, die das jetzt haben, damit besser aufwachsen können und das nicht so neu ist für alle Pädagogen. Aber ich habe das damit umgehen gelernt und lebe das jetzt offen aus und jeder, der mich fragt, irgendwie, was ist denn da los oder wenn ich mal in Stocken komme irgendwie Sachen nicht vorlesen will, sage ich halt auch ganz klar, ich bin Legastheniker. Punkt.
Ja, siehst du, das musst du heute auch nicht. Du bist toll, so wie du bist, das ist alles wunderbar.
Dankeschön.
Du lebst deinen Fetisch, du liebst Leder, darum geht es ja heute auch. Und vor allem die Verarbeitung von Leder, das war also schon immer irgendwie deine Leidenschaft.
Ja, also ich bin in die Gay-Community mit 17 gekommen, habe da schon die ersten Ledermänner kennengelernt in Schöneberg. Und der Lederfetisch ist so einer, nicht meiner ersten Fetische, aber einer meiner größten, längsten Fetische.
Ja, Fetische gibt es viele. Jeder hat irgendwie einen.
Das stimmt.
Nicht jeder spricht darüber. Muss man ja auch nicht. Ist ja auch eine sehr private Geschichte.
Auf jeden Fall.
Aber da hat sich ja viel auch in der Gesellschaft verändert. Du hast 2016 dann deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Du hast nämlich deine eigene Marke erschaffen. Das ist eine Fetischschneiderei. Ich nenne sie jetzt mal so ein Atelier.
Genau.
Um es auch anderen Menschen zu ermöglichen, ihre Fantasien oder die Leidenschaften, ihren individuellen Stil ausleben zu können. Und du beschäftigst, nach meinen Informationen, zwei Mitarbeiter in deinem Atelier.
Mittlerweile, genau.
Also bist auch Arbeitgeber geworden.
Ja, also jetzt seit mehreren Jahren schon meine Angestellte ist jetzt gerade 1,5 Monate dabei, also noch ganz frisch. Und mein anderer Mitarbeiter ist jetzt schon seit 2,5 Jahren dabei.
Toll.
Ja.
Wie fühlt sich das an,
wenn
sowas wächst?
Also das ist einfach, ich hab immer einen Traum davon, wie es in den nächsten paar Jahren weitergeht. Und habe mir lange einen Mitarbeiter gewünscht und irgendwann war es dann an der Zeit. Es hat alles geklappt, es hat alles funktioniert. Und dann stand mein Mitarbeiter als einer der ersten Bewerber vor meiner Tür und es hat sofort gepasst. Also einfach auch zwischenmenschlich, so dass ich sage, ich arbeite mit dem gerne auf engem Raum zusammen.
Mhm.
Ich kann mich auf beide zu 100% verlassen. Und wenn ich nachts die anrufen würde und sage, Mist, ich habe eine Hose vergessen zu machen, dann würden die aufstehen und mit mir das Ding rocken. Und das fühlt sich einfach total großartig an, jetzt ein Team zu haben und nicht mehr alles alleine bewältigen zu müssen.
Das ist total schön zu hören, also wenn Leidenschaft im Spiel ist.
Ja,
das ist sie. Wenn wir heute von Schneider sprechen, ganz wichtig, das war auch dir wichtig, wir sprechen natürlich nicht nur von Männern, auch von Frauen, divers,
genau.
Wollen da niemanden ausnehmen. Wer beauftragt dich, wer kommt denn zu dir ins Atelier?
Also das kann jeder sein, egal welches Geschlecht, ab 18 bis, was wäre mein ältester Kunde, ich glaube 75.
Na, das ist ja noch jung.
Ende 70.
Da darf es gerne noch ein bisschen älter werden, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also jeder kommt zu mir und auch nicht nur Fetischpublikum, sondern auch, ich hatte jetzt gerade eine Kundin, die einfach gar nichts mit Fetisch zu tun hat, aber einfach nur einen schönen Lederrock auf Maß haben wollte. Also auch das geht bei mir.
Ja, das ist ja schön, weil es gibt ja viele, die auch in Läden gehen, sich dann beraten lassen und dann doch im Internet bestellen.
Mhm.
Das ist bei dir schwer möglich.
So ist es,
ja?
Genau.
Mhm. Du bietest in deinem Atelier auch so eine Art, so ein Safe Space. Was ist denn das?
Also, ich habe ganz explizit darauf verzichtet, reine Öffnungszeiten zu machen. Jeder kann bei mir anrufen und einen Termin buchen, auch unverbindlich, ohne dass man was kaufen muss. Damit stelle ich sicher, dass jeder sich, kein Kunde reinkommt, währenddessen ein anderer Kunde in Unterhose gerade beim Ausmessen vor mir steht.
Also dass man so ein bisschen unbeobachtet vielleicht auch
genau, ist. Genau, man ist unbeobachtet, man kann frei über seine Fetische, über seine Wünsche sprechen.
Ja.
Ich habe sogar von meiner Fensterfront Gardinen, die ich zumachen kann. Ich habe auch Kunden, die jetzt gerade in der Transition sind. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Also für den Zuhörenden, das sind Gegenüber, die, jetzt musst du mich nochmal politisch korrekt vielleicht erklären.
Also jemand, der gerade sein Geschlecht wechselt. Ja. Ich glaube, das ist so am besten ausgedrückt. Und diese Menschen sind in einem Prozess, wo sie sich noch nicht wohl in ihrem Körper fühlen, weil sie noch nicht da sind, wo sie hinwollen.
Ja.
Und auch denen kann ich die Möglichkeit geben, ganz privat zu sein und sich nicht beobachtet zu fühlen. Und deswegen sind die Gardinen da, die kann ich zumachen, dann kommt keiner in den Laden, keiner stört und es ist komplett sicher.
Also erstmal kommt jeder zu dir, egal welches Geschlecht.
Genau.
Was aber alles so ein bisschen vereint, ist natürlich der Anspruch an die Qualität. Denn das kostet ja auch. Das ist ja maßgefertigt und wird ja von jemandem handgefertigt hergestellt.
Genau.
Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen langlebiger und natürlich auch exklusiv, weil das für denjenigen ganz individuell erstellt wurde. Wir sind ja jetzt schon im Frühjahr 25 angekommen und der Podcast wird jetzt zu einer Zeit veröffentlicht, die heutige Folge, in der in Berlin wieder das größte Leder- und Fetischfestival in Europa stattfindet. Seit wie vielen Jahren bist du schon dort? Als Gast?
Als Gast? Also ich glaube, das erste Mal war mit 18. Ich bin mir aber gerade unsicher, ob das Easter Berlin war oder also das Osterfestival war. Wollen wir das rausschneiden, Easter Berlin?
Nö, das lassen wir drin. Bleibt alles drin, natürlich.
Gut, okay.
Da schneiden wir gar nichts raus aus diesem Podcast. Das dürfen wir durchaus erwähnen. Das ist nämlich das größte Festival in Europa. So viele gibt es nämlich nicht.
Ja, Folsom ist das größte.
Ach,
das größte
siehste,
in Europa.
Das gibt es auch noch.
Berlin, genau.
Ja.
Folsom ist im September. Easter Berlin ist das, was jetzt vor der Tür steht oder schon fast am Laufen ist. Also bei uns geht die ganzen sozusagen Feiertage immer schon sehr viel früher los. Mhm. Also 2-3 Monate vorher fängt es bei uns an zu brummen.
Ja klar, die Leute kommen zu euch und wollen was, damit sie dann eben zu dem Anlass auch schön
gekleidet sind. Dann jetzt in der Woche ist halt einfach die Hölle los bei uns.
Ja, ja. Also da kommen Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin, die auf Leder stehen, auf Gummi, auf Skinhead, also die musst du mich auch nochmal vielleicht aufklären, da geht es jetzt nicht um Military-Uniformen, Sportswear, Uniformen im Allgemeinen. Also Fetische sind ja sehr vielfältig ausgeprägt. Mhm. Lieber Tim, was war denn so das ungewöhnlichste Stück Leder, das du jemals verarbeitet hast?
Angefertigt habe oder was für ein ungewöhnliches Tier?
Na, erzähl uns mal beides.
Gerne.
Sind ja neugierig.
Also das Ungewöhnlichste, da habe ich auch nochmal den Kunden explizit nachgefragt, ob ich das nennen darf,
ist
ein Kunde, der sich ein Clownskostüm aus Leder hat machen lassen.
Wow.
Richtig bunt, so wie man sich so einen Clown vorstellt, mit so einer Krempe um den Hals. Mhm. Eine Krempe um die Handgelenke, weiße Handschuhe, eine 3-4-farbige Hose, Hosenträger. Und das war so das Ungewöhnlichste, was ich in meiner Laufbahn gemacht habe.
Fragst du eigentlich, wenn du dann mit dem Kunden im Gespräch bist, auch mal nach? Also interessiert, also fragt man da, für welchen Anlass man das Ganze auch herstellt?
Also ich, wenn ein Fetisch neu für mich ist, frage ich die Kunden, was das für sie ist, was das mit ihnen macht, wieso die Herangehensweise ist, weil mich das wahnsinnig interessiert. Ich bin da sehr offen zu verstehen, was die Leute das dazu bewegt, das als ihren Fetisch zu machen. Und jetzt zum Beispiel den als Clown sich zur Schau zu stellen, was das für ein Fetisch ist.
Also ich bin total neugierig jetzt gerade, jetzt hast du mich mit dem Clown. Ist der Clown jetzt jemand, also trägt er das privat im privaten Umfeld zu Hause oder geht er damit auf die Straße, auf eine Veranstaltung?
Also nur privat
oder
in Fetischkontext. Das hat nichts mit dem Clown zu tun, der irgendwie auf Kindergeburtstagen auftritt oder irgendwas. Das ist davon komplett getrennt.
Mhm.
Sondern das ist wirklich was sehr Nischiges. Der geht dann auf Fetischveranstaltungen in Lokalitäten, wo nur über 18-Jährige reinkommen.
Ich kenne allein
trägt das privat.
Ja, ich kenne alleine bei mir im Umfeld zwei Leute, die Angst vor Clowns haben.
Das kann ich auch teilweise verstehen. Die sind auch echt, also es gibt Clowns, die sind wirklich gruselig, muss ich sagen. Aber der sieht gut aus. Nicht gruselig.
Trotz Kostüm. Ja, oder vor allem durch das Kostüm. Jetzt hatten wir aber noch die zweite. Du wolltest mir noch eine zweite Geschichte erzählen.
Genau. Das ungewöhnlichste Tier. Das habe ich nicht verarbeitet, aber einer meiner Lederhändler hat mir eine Elefantenhaut gezeigt. Dieser Elefant ist zertifiziert, dass der in nicht gewildert wurde, sondern in auf natürlichem Wege verstorben ist.
Ja.
Und das war auch mal interessant, von einem so riesigen Tier eine Haut in der Hand zu halten. Mhm. Also das war einfach, ich weiß nicht, was man daraus macht, aber es war trotzdem interessant. Ja.
Das heißt, du hast die Haut gespürt, aber du hast sie nicht verarbeitet?
Nee, genau. Also die hat er mir mal in seinem Laden gezeigt.
Verstehe.
Ja.
Ja, naja, ist ja schön. Also ich war vor einigen Jahren in Kenia, ich durfte mal so eine Giraffe streicheln, kennt man ja auch aus Zoos, kann man auch seine eigene Einstellung haben zum Thema Freiheit für Tiere, ja. Aber zum Beispiel hier der Berliner Zoo, der ist ja sehr schön, sehr groß. Ich glaube, die haben da sehr hohe Qualitätsanforderungen. Aber gut, lass uns mal vom Clown weggehen, denn wir haben noch ein paar andere Fragen. Wenn wir über Leder sprechen, da sprechen wir nicht immer nur von der Farbe Schwarz, denn Leder hat ja viele Facetten, auch farblich.
Oh ja. Also natürlich, wenn man jetzt an irgendwie den Lederfetisch denkt, denkt man an Schwarz, genau. Aber bei mir gibt es über 100 Farben, glaube ich.
Und, so viele, ja.
Ja, also und noch mehr. Also das ist wirklich, Leder heißt nicht nur schwarz, sondern es ist wirklich bunt. Also wenn man es will, kann man es bunt haben. Und es gibt Leder von sehr dünn bis sehr dick. Das heißt, sehr dünn ist sehr anschmiegsam, fühlt sich an fast wie ein T-Shirt oder wie eine dünne Jeans zu tragen. Aber es gibt auch wirklich Leder, was sehr steif, stabil ist, wo man, wenn man es trägt, so ein bisschen eingezwängter ist.
Was ja auch viele möchten.
Auf jeden Fall, ja.
Wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn ich zu dir ins Atelier komme? Du machst ja wahrscheinlich auch einmal im Jahr eine Inventur. Musst du, glaube ich, auch, oder?
Nö, müssen tue ich das nicht, aber ich mache es trotzdem. Was? Also als Einzelunternehmer musst du das nicht.
Ah, okay.
Nur eine GmbH musst du
das machen. Das war's, genau. Aber von welcher Fläche sprechen wir denn da?
Also der Laden unten hat 20, also insgesamt habe ich derzeit 53 Quadratmeter.
Okay.
Der Laden sind so 23 und dann der Rest ist Werkstattlager.
Also eher so gemütlich auch, aber du hast ein Lager, wo du natürlich viele Sachen aufbewahrst.
Ich habe, also das ist der Zuschneidetisch, da liegen die ganzen Rollen Leder drunter, genau. Ja, direkt im Laden, sodass man alles sehen kann, alles anfassen kann und sich inspirieren lassen kann.
Ja, das mit dem Anfassen, das würde mich nämlich auch nochmal interessieren. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber was fasziniert dich denn so am Leder im Vergleich zu anderen Materialien? Was macht Leder aus, was andere Materialien nicht haben?
Das ist für mich persönlich genau das, was wir schon angesprochen haben, diese Härte, dieses Rüstungshafte, wenn man es anzieht. Für mich ist Leder was sehr... ich schlüpfe damit in so ein Gefühl rein, sozusagen. Das ist was sehr Kraftvolles, Mächtiges, Dominantes für mich. Wenn ich mein komplettes Lederoutfit anziehe. Ja.
Auch du trägst das, ne? Also du liebst also im Prinzip deine eigenen Produkte auch nochmal, verlängerst das in die Realität und machst da auch Werbung in eigener Sache.
Ja.
Das ist total spannend, was du genau produzierst, nämlich unter anderem auch Harness. Das sind, für alle, die noch nie was davon gehört haben, ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig, das sind so festsitzende Lederriemen, die von kalt glänzenden Edelstahlschnallen auf der Brust zusammengehalten werden. Habe ich das jetzt richtig beschrieben?
Das hast du sehr schön beschrieben, ja.
Da gibt es bestimmt auch eine Kurzversion.
Das stimmt.
Was ist denn für dich ein Harness? Wie würdest du es denn in einem Satz beschreiben?
Für mich ist ein Harness ein sehr schönes Accessoire, was es mittlerweile auch in die Haute Couture geschafft hat. Also, und jeder kennt ein Harness natürlich irgendwie von einem Hundegeschirr, das ist auch ein Harness.
Ja.
Und das gibt es in so vielen verschiedenen Formen. Und mit einem Harness kann man schön, also ich habe so viele verschiedene Harnisse, dass jeder Körpertyp ein Harness findet. Von einem Mann zur Frau, von dick zu dünn zu sehr schlank zu sehr dick. Ich habe so viele Harnisse, da findet jeder was.
Kannst du ganz Berlin ausstatten?
Ja, sehr gerne.
Ja, ja, das ist mir klar. Ja, ja. Also gut, der Harness erinnert ja in seiner Urform auch nicht zufällig an Geschirre oder Leinen für Haus- und Nutztiere, also Hunde. Mhm. Aber der ist ja auch in der Bondage-Szene im Einsatz. Also ich glaube, bei Fesselspielen auch steht auch so ein bisschen für Unterordnung, für Unterwürfigkeit.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber kann auch, ne?
Genau, also das ist so.
Oder auch Dominanz.
Genau, das das kann beides unterstreichen. Das ist ein Accessoire, was ich erstmal nicht als devot oder dominant, obwohl ich meine Beobachtung dazu ist, dass der aktive Partner eher sehr angezogen ist und der passive eher ein wenig nackter.
Ah.
Und okay. Da passt natürlich ein Halsband, ein Harness, Handfesseln gut dazu, um die Unterwürfigkeit zu unterstreichen,
sozusagen. Ja, ja. Also auch hier sprechen wir nicht immer nur ausschließlich von queeren Menschen. Es kann jeder erstmal zu dir kommen und auch in heterosexuellen Beziehungen wird das durchaus mal verwendet, eingesetzt. Aber viele nutzen so ein Harness ja auch auf Partys, Veranstaltungen, um sich da bewusst abzugrenzen. So ein bisschen, wie du schon gesagt hast, also in die eine wie in die andere Richtung.
Inwiefern bewusst abgrenzen?
Abzugrenzen meine ich jetzt in die Dominanz, also in die dominante Ecke oder in die devote Ecke.
Um sich
klar, einzuordnen.
Genau, einzuordnen würde
abgrenzen ich sagen. Ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber so einzuordnen.
Um es auch sichtbar zu machen. Also das heißt ja nicht immer, dass ein Pärchen immer auf so eine Party geht, sondern es gibt ja auch durchaus Singles, die da hingehen und einen Partner suchen.
Soll es geben.
Genau, soll es geben.
Ja, auch in Berlin.
Auch in
Berlin. Single-Hauptstadt.
Vielleicht.
Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja dann auch Tanktops. Ich glaube, du machst ja alles Mögliche, ne? Also Halsbänder, Halsketten, Accessoires im Allgemeinen, Hosen, T-Shirts.
Genau, Westen, Armbänder, Jacken.
Was ist so das Highlight? Also was wird am meisten nachgefragt?
Also Lederhosen sind mein Topseller sozusagen. Und danach splittet es sich ziemlich gleich auf zu Lederjacken, Hemden, Westen, genau.
Wir reden aber jetzt nicht von klassischen Lederhosen, die man auf dem Oktoberfest trägt, auch nur Riesen, sondern die unterscheiden sich da schon ein bisschen, ne?
Genau. Also ich habe tatsächlich immer mal wieder Anfragen für klassische bayerische Lederhosen. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich dafür nicht der Experte bin. Ich ändere die, das auf jeden Fall, damit kann man gerne zu mir kommen. Aber die ganzen Stickereien und Co., dafür bin ich nicht der Experte.
Ja.
Aber wenn man wirklich eine schwarze oder farbige Lederhose wie im Jeans-Stil haben möchte oder im Biker-Stil, dann ist man bei mir genau richtig.
Mhm. Wie eng darf denn so ein Outfit sitzen oder sollte es?
Das kommt ganz auf den Träger an. Also es gibt Kunden, die wollen das sehr eng sitzen haben, wirklich fast wie eine zweite Haut. Und es gibt Kunden, die eher sagen, nee, ich hätte das gerne lieber weiter, weil ich Sachen kaschiere damit. Das ist wirklich einfach dem Kunden überlassen. Ich frage auch bei meinen Anfertigungen immer, wie eng er das haben möchte. Also ob das wirklich sehr tight sitzen soll, sehr eng oder so eine mittlere Weite oder sehr weit. Das ist vollkommen dem Kunden überlassen.
Und wenn du dann vertieft in deiner Arbeit bist, lieber Tim, wie oft passiert es denn, dass du dich aus Versehen mit einer Nadel piekst?
Also Pieksen mit Nadeln und auch in den Finger schneiden ist tatsächlich relativ häufig.
Oh.
Also das passiert schnell mal. Ja. Was jetzt aber nicht gleich heißt, dass das ein Splatter-Movie ist. Ständig.
Schade. Nein, aber also, es kommt schon mal zu kleineren Verletzungen, aber da ist jetzt noch nichts passiert. Du musstest jetzt noch keinen Arzt zuholen, oder?
Ich habe mir in der Ausbildung drittes Lehrjahr habe ich mir einen Teil meiner Fingerkuppe abgeschnitten.
Oh, das ist nicht schön. Aber nicht bei der Abschlussprüfung.
Nee, zum Glück nicht. Nee, das war davon.
Oh je, oh je.
Aber das passiert. Mein Gott, Handwerk ist halt immer, da verletzt man sich leichter.
Ja. Ja, schöne Menschen entstellt nichts, ne? Man hat ja noch ein paar andere Fingerkuppen.
Genau.
Jetzt muss ich aber mal fragen, das ganze Leder, woher bekommst du das denn eigentlich? Also gibt es da so eine Plattform? Gibt man da bei Amazon irgendwas ein oder auf anderen Portalen? Hast du da feste Partner? Wie kommst du an dein ganzes Material?
Also ich habe einen festen Händler, der sitzt in Deutschland. Der legt Wert darauf, dass das Rohmaterial, also die noch nicht verarbeiteten Lederhäute, aus Europa kommen und die Weiterverarbeitung in Italien oder in Deutschland stattfindet. Das stellt sicher, dass dass alles nach europäischem Standards hergestellt wird, sodass die Lederhosen, wenn man sie trägt, nicht schwarz abfärben, dass die Schadstoffbelastung davon niedrig ist, dass die Abwasserentsorgung und, also die ganzen Umweltaspekte einfach sichergestellt sind. Von dem beziehe ich mein meistes Leder, der hat auch die größte Auswahl. Und dann gibt es noch mehrere kleine Händler, wo ich so Kleinigkeiten kaufe, Sonderposten oder auch ein Händler, da beziehe ich Lammleder, was dehnbar ist und was auch maschinenwaschbar ist. Also es ist wirklich, ich habe nicht geglaubt, dass das gibt. Eine Kundin hat mich darauf angesprochen und dann bin ich in die Recherche gegangen und dann habe ich dafür einen Händler gefunden.
Wie, das Lammleder kann ich in die Waschmaschine stecken?
Das kannst du waschen bei 30 Grad tatsächlich. Der Händler gibt das so vor. Ich habe das mal ausprobiert. Es hat gehalten.
Aber vom Händler hast du nie mehr was gehört.
Genau, nein, Quatsch.
Ja gut. Ja, es ist ja auch mit der Reinigung. Ne? So, was gibst du denn eigentlich den Menschen für so einen Tipp mit? Wie sollte ich denn mein Leder reinigen? Wie viel Aufwand muss ich da betreiben?
Also, reinigen, es reicht, wenn du es auslüftest.
Je nachdem, wo man war.
Genau, je nachdem, wo man war. Genau, also auslüften, um so ein bisschen Geruch wegzubekommen. Du kannst es in die Reinigung geben. Es gibt tatsächlich auch spezielle Verfahren in der Reinigung zum Leder reinigen. Oder auch grobe Verschmutzung, wie jetzt irgendwie beim Essen mal Soße drauf gekleckert oder irgendwas, kann man einfach mit ein bisschen Kernseife und einem nassen Geschirrtuch wegwischen. Immer wichtig, an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen, ob das irgendwelche Veränderungen auf dem Leder gibt. Nicht, dass ihr euch direkt auf dem Bein irgendwie einen riesigen Fleck reinreibt.
Oh je.
Ja, das wäre unschön.
Ja, ich stelle mir gerade so eine Lederwaschstraße vor, durch die man da läuft und kommt dann irgendwann raus und dann ist alles irgendwie viel zu eng oder eingegangen. Man ist irgendwie insgesamt 40 Zentimeter kleiner.
Ja, okay. Aber zum Pflegen noch. Es ist wichtig, dass man es macht. Im Grunde ist es egal, mit welchem Produkt, solange es Lederpflege ist. Keine Schuhcreme bitte für die Sachen nehmen, sondern wirklich Lederöl, Lederfett nehmen. Da findet ihr genug Produkte. Aber das Wichtige ist, dass man es macht. Das Schlimmste ist, wenn zu mir ein Kunde kommt mit einer aufgebrochenen Lederhose, das sieht dann echt so aufgeplatzt aus, da kann man im Grunde nichts mehr machen, außer zu sagen, okay, man überklebt es, man übernäht es, aber es ist einfach nur. Dann ist es hin. Und eine Leder kann über mehrere Generationen halten, wenn man es richtig pflegt. Und damit ist das eins der langlebigsten Produkte, die wir haben.
Bist du denn bei deiner Arbeit schon mal an Grenzen gestoßen? Gab es da irgendwie so ein anspruchsvolles Projekt, an dem du gearbeitet hast, wo du irgendwann gesagt hast, boah, das beim besten Willen, das schaffe ich nicht?
Also, was mich echt immer wieder zum so ein bisschen Verzweifeln bringt, sind Masken. Also Vollleder-Kopfmasken, weil jeder Kopf so derartig individuell ist, dass man, also bei einer Hose, beim Hemd habe ich immer Anknüpfungspunkte, wo ich feste Linien habe, da kann ich anfangen. Da weiß ich ganz genau, wie ich das umsetze und wie ich jede Körperform umsetze. Bei Masken ist das wirklich schwierig, weil die exakt perfekt hinzubekommen, so dass die meinem Qualitätsanspruch genügen, bringt mich zur Verzweiflung.
Ich muss die Frage stellen. Ich hatte kurz überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Ich hatte vor, ich glaube, 3 Jahren hatte ich hier eine Domina bei mir zu Gast. Lady Susan, fantastische Frau. Schönen Gruß. Und ihr ältester Gast, glaube ich, oder Kunde war irgendwie damals schon über 90. Also ich hoffe, er lebt noch, ja, und musste schon immer irgendwie unterschreiben, bevor er dann in ihr Studio ging. Aber darum soll es nicht gehen. Also eine andere Frage. Ich habe sie damals gefragt, kommen zu dir auch Promis? Und natürlich, man sagt keine Namen, aber gab es schon mal den Moment, dass jemand zur Tür reinkam, wo du gedacht hast, den kenne ich irgendwoher? Natürlich, ne, wie gesagt, Verschwiegenheit ist klar, aber kommst du dir auch Leute, die man irgendwoher kennt, die dann auch irgendwie eine Ledermaske bestellen, nur als Beispiel? So der durchschnittliche Politiker zum Beispiel.
ob das denn jetzt Politiker ist oder nicht, dazu sage ich nichts. Aber es kommen auch Leute zu mir, die bekannt sind und auch die können sich bei mir sicher sein, dass sie auch genau den gleichen anonymen Anspruch haben wie jeder andere bei mir.
Diese Diskretion,
die dir wichtig ist. Das ist gang und gäbe bei mir und ich kann die auch bis zu einem Höchstmaß bieten, so dass noch nicht mal ein Name erfasst wird von demjenigen, sondern derjenige eine Nummer bei mir bekommt, die er dann wieder mitbringt und so auch gegenüber meinen Mitarbeitern oder irgendwie Kunden, die zufällig irgendwas sehen könnten, auch einfach nicht sichtbar ist. Also man kann das wirklich komplett anonym halten bei mir.
Spannend.
Wie man das möchte.
Ja, aber wenn Leda sprechen könnte, was würde es dir denn während der Arbeit wohl sagen?
Also ich glaube,
fass mich nicht so an oder fass mich mehr an.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es würde mir erstmal ein bisschen was über die ganzen Narben, die so ein Tier hat oder die so ein Tierhaut hat, erzählen. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend, weil man so ein Leder ist ja kein Stoffprodukt, was perfekt zu mir kommt, sondern das hat halt auch immer ein Leben hinter sich. Und das sieht man und das fühlt man. Und dann sieht man da kleine und große Narben, Punkte, Einstichlöcher von Mücken oder von Bienen. Und das fände ich immer ganz spannend, irgendwie auch das mit dem Leder mich unterhalten zu können und es einfach zu fragen, wo warst du denn? Wo kommst du her? Wie war dein Leben sozusagen? Was hast du durchgemacht?
Ja, das war schön. Also ja, Narben gehören ja auch zum Leben dazu. So und auch Klischees übrigens. Gibt es da so das Leder-Klischee, das einfach nicht stimmt, dass du uns mal wiedergeben möchtest oder klarstellen willst? Was ist denn so das größte Klischee, das man über Leder hat, was einfach nicht der Wahrheit entspricht?
Dass es nur steif und hart sein muss und es nichts anderes gibt. Also Leder ist extrem vielfältig. Wir haben vorhin schon die Farben benannt und dick und dünn. Und das ist das, was ich aus der Welt schaffen will. Und jeder kann Leder tragen. Und auch meine Lederprodukte kann ich so anpassen, dass sie Sachen kaschieren und oder Sachen hervorheben.
Hervorheben, ja. Kann ich mir gut vorstellen. In der queeren Community ist es doch oft so, da gibt es ja auch diese Hanky-Codes. Oder gab es zumindest vor vielen Jahren, weil ich glaube, früher gibt's war das noch ein bisschen ausgeprägter.
Genau.
Als es noch nicht diese Dating-Apps gab. Aber gibt es denn im Lederhandwerk auch so eine Art geheimes Wörterbuch, irgendeine Begrifflichkeit, die nur Insider verstehen?
Also Es gibt so eine Sache bei Spaltleder und also die verschiedenen Lederbezeichnungen. Und zwar baut sich eine Lederhaut auf drei Schichten auf. Sagen wir die Fettschicht, die liegt am Fleisch. Dann ist es das Spaltleder. Und dann ist das die oberste Schicht, woraus wir das schöne Bekleidungsleder, was schön glatt ist. Jetzt gibt es Produkte, die sind aus Spaltleder gemacht. Da muss man wissen, das ist ein nicht so hochwertiges Leder. Also wenn man von Nappa-Leder spricht, ist das, was oben aufliegt und das ist das schöne, gute, hochwertige Material. Aber Spaltleder ist immer ein wenig niederwertig.
Aber wer in deinem Beruf arbeitet, der kennt das ja. Oder? Also, das gehört ja zum Standardportfolio, das auch zu wissen. Was war denn der größte Ledernotfall, den du jemals retten musstest? Du hast schon diese Lederhose oder diese Hose erwähnt, die mal geplatzt ist. Kommt das vor, wenn man zu viel isst oder...
Nee.
Einmal falsch gebückt
das,
und
das, da, das dann war, reißt das was? War, also der Kunde hat mir gesagt, es ging ein bisschen ruppiger am Abend zu, sexuell.
Mein Gott.
und da ist ihm mitten auf der Lederhose einfach gerissen. Und da kam er zu mir und hat gesagt, was können wir machen? Ich habe nur die Hose dabei, wie kriegen wir es hin? Und dann haben wir das zugenäht, einen Ledersattel hinten drauf gepackt, also ein rundes Teil sozusagen, was ein bisschen auch den Hintern hervorhebt und jetzt ist er wieder glücklich und trägt seine Hose immer noch.
Ja, da steckst du nicht drin. Aber der kam dann am nächsten Tag wieder und meinte, hoch, war wieder ein schöner Abend, da muss noch mal so eine Schicht drauf. Ja?
Zum Glück nicht.
Sorry, der musste einfach sein. Gibt es eigentlich sowas wie zu viel Leder in der Garderobe? Ist nach oben hin grenzenlos alles möglich? Oder sagst du jetzt, ist mal gut, wenn man 10 Jacken hat und 15 Hosen, sollte man auch mal Schluss machen?
Bei meinen Stammkunden glaube ich nicht, dass es da einen nach oben offen gibt.
Ja.
Weil ich auch einfach wieder immer... Bei meinen Stammkunden, da weiß ich schon, nach was die suchen, was die interessieren könnte. Und dann spreche ich sie auch schon an und sage, hier, ich habe da wieder ein tolles Leder für dich gefunden, willst du mal vorbeikommen?
Okay.
Also da gibt es keine Grenze nach oben. Und das ist einfach so vielfältig, man kann so viel machen. Und bei mir kommt ein Kunde mit einem Bild an und sagt, ich hätte gerne das. Und dann kann ich ihm das umsetzen. Mhm. Oder er hat einfach wilde Ideen im Kopf, wo er sagt, das hätte ich gerne. Und dann können wir das umsetzen. Deswegen Ich glaube nicht, dass es da eine Grenze nach oben gibt.
Ja, ich hatte kürzlich einen Friseurmeister bei mir, der hieß auch Tim. Auch an ihn, schönen Gruß. Und zu ihm kommen in den Friseursalon oft Kunden mit irgendwelchen YouTube-Bildern, Videos oder Brad Pitt. Die wollen dann alle so aussehen wie Hollywood-Stars. Und er sagt dann immer, naja, ist ja schön und gut, aber wo nichts ist auf dem Kopf, kann ich ja auch nichts schneiden oder kürzen oder verlängern. Ja, verlängern kann man immer mit künstlichen. Aber wie wichtig ist dir denn das Kundenfeedback? Gab es da irgendwann mal so ein witziges Kundenfeedback, das du bekommen hast?
Nochmal kurz auf das davor eingehend. Also ich passe natürlich, also bei mir kommen auch Kunden an mit Bildern, wo ich auch sage, okay, lass uns das ein bisschen anpassen, damit es deiner Körperform auch und deiner Figur auch unterstützend ist. Es gibt manchmal Formen, die sind, das Klassische ist quergestreift, längs gestreift. Das ist einfach, das jetzt mal so als Bild sozusagen zu malen. Und da sage ich dem Kunden, das würde zu dir besser passen, lass uns das so und so ein bisschen verändern, dann sieht das wirklich gut an dir
aus. Also du berätst auch.
Genau, auf jeden Fall. Also der Kunde kommt zu mir mit einer Idee und ich entlocke ihm so ein bisschen seine Ideen, seine Wünsche. Und damit finden wir dann das Produkt, was wirklich sehr gut zu ihm passt.
Er wollte Leder, er kam als Clown, er ging als Clown dann aus dem Salon wieder, aus dem Atelier.
Genau.
Ja, aber das ist ja total wichtig, dass man auch ehrlich miteinander spricht, ja?
Ja.
Klar,
ja.
Fetische sind sehr, sehr vielfältig, aber du kennst ja die Leute auch in die Verarbeitung und weißt vielleicht, was dem anderen und dem einen oder anderen besser stehen würde. Wenn ich mich denn jetzt heute entscheide, deinen Beruf ausüben zu wollen, was würdest du denn jemandem raten, der das Handwerk des Schneiders erlernen möchte? Ist das noch ein Beruf, der Zukunft hat in deinen Augen?
Also, er hat anders Zukunft.
Ja.
Es gibt immer noch kleine Ateliers und die suchen immer noch Leute. Das Schneiderhandwerk ist wirklich eins, mich erfüllt das. Und deswegen habe ich das gelernt. Und ja, wir brauchen immer noch Schneider. Nicht mehr so, wie es noch in den 90ern war, wo die Großindustrie noch in Deutschland gesessen hat. Aber auch die kleinen Ateliers brauchen Schneider. Wenn man sich selbstständig machen will, ist der Anknüpfpunkt, Schneider zu werden. Und auch, wenn man eine Designausbildung macht, ist es immer gut, das Handwerk auch zu lernen. Es gibt nämlich auch genug Designer, die nichts vom Nähen verstehen und denen man dann beibringen muss, dass ihre Zeichnung sehr hübsch aussieht, aber technisch nicht umzusetzen ist. Und den Spagat dann zu schaffen, ist schwierig.
Also eine Ausbildung, glaube ich, dauert 3 Jahre.
Genau.
Im Bereich der Feintäschnerei. Ist das, ne? Sattler oder Feintäschner?
Also ich hab den, damals hieß mein Ausbildungsberuf noch Modeschneider, den habe ich gemacht. Ja. Es gibt aber auch genau den Sattlerberuf, die sich dann aber weniger mit Bekleidung beschäftigen, sondern mehr wirklich mit Feintäschnerei, mit Satteln und Co. beschäftigen. Ich hab die klassische Schneiderausbildung gemacht. Industrieschneider-Ausbildung und danach dann mit der Fortbildung mehr die Maßanfertigung mit reingenommen.
Und so eine Ausbildung, die endet dann auch mit einer Gesellenprüfung?
Genau, also die Ausbildung endet nach 2 Jahren mit einem Abschluss und dann mit einem Gesellenabschluss und dann nochmal 1 Jahr zum, jetzt heißt der Ausbildungsberuf Textil- und Modeschneider. So heißt der 3-jährige Ausbildungsberuf, genau. Für den ich auch tatsächlich für die IHK prüfe jetzt seit 2 Jahren.
Ja. Wunderbar. Wenn du ein Lederprodukt wärst, lieber Tim, welches wärst du gern und warum?
Da muss ich kurz überlegen.
Die Hose, Harness, eine Jacke, ein Halsband, gibt ja so viel. Gar nicht so einfach, oder?
Oh ja, voll. Schwierig.
Was bekommt denn am meisten mit vom Gegenüber?
Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, ich wäre vielleicht gerne mein Armband, was mich irgendwie schon, das ist so das erste Stück, was ich mir gekauft habe. Das ist ein kleines Lederarmband mit 2 Druckknöpfen. Das habe ich nicht gemacht, sondern damals war ich noch kein Schneider, damals war ich noch in der Schule.
Ja.
Und das habe ich mir als mein erstes Lederstück gekauft. Und das erzählt so viel von mir und ist irgendwie um die Welt gereist mit mir, war bei schönen, war bei traurigen Sachen dabei. Und Ich glaube, das wär's, ja.
Das, ja, ist doch schön.
Dieses Lederarmband.
Wenn wir jetzt noch ganz kurz nach vorne blicken, so in 10 Jahren, diese Frage stelle ich, das erwähne ich auch immer am Ende meines Gesprächs, meinem Gegenüber. Was wünschst du dir ganz persönlich für deine Zukunft oder auch, was wünschst du dir von deinen Gegenübern? Vielleicht auch, was deinen Beruf angeht.
Also, dass die Akzeptanz steigt, dass die Sichtbarkeit steigt und dass mehr an dem Zusammen stark gearbeitet wird. Und für mich wünsche ich mir, dass meine Firma wächst, dass ich den Umzug, der dieses Jahr ansteht, in ein neues Ladenlokal, einfach in ein neues, tolles Ladenlokal finde, mein Team größer wird und ich weiterhin so tolle Menschen kennenlerne und die meine Kunden werden.
Wunderbare Schlussworte. Das mit den tollen Menschen kann ich auch nur erwidern. Das war ein tolles Gespräch mit dir. Dankeschön. Lieber Tim, ich wünsche dir alles erdenklich Gute weiterhin für deine Gesundheit, aber vor allem auch für deinen Beruf.
Danke.
Viele Clowns, und das meine ich wirklich positiv, viele Menschen, die zu dir kommen, denn das ist, glaube ich, auch nochmal zum Ende auch wichtig zu erwähnen. Es ist ja immer total wichtig, offen und respektvoll miteinander umzugehen. Denn so ein Lederfetisch ist für viele Menschen ja auch so ein wichtiger Teil ihrer Identität und bietet ja auch vielen Menschen, vielen Gegenüber die Möglichkeit, nicht nur ihre Sexualität, aber auch ihr Leben im Allgemeinen so ein bisschen auf eine ganz einzigartige, aber auch so eine kraftvolle Weise auszudrücken. Deswegen ist es toll, dass es dein Atelier gibt und dich natürlich als Person.
Dankeschön.
Also alles weiterhin, alles Gute weiterhin und viel Erfolg.
Danke dir.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.